Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben. Ja, beim Thema chronische Auszehrungskrankheit, CWD oder CWD, Chronic Wasting Disease, da ist das Friedrich-Löffler-Institut die Instanz in Deutschland. Und ich weiß gar nicht, ob wir sie schon bei Jagdcast hatten, aber ich hatte auf jeden Fall schon mal ein Interview mit Frau Dr. Fast hierzu publiziert. Und in den letzten Jahren hat Frau Ernst eben die CWD-Forschung dort in einem konkreten Bereich vorangetrieben. Und da wird sie uns heute ihr Projekt vorstellen. Und ja, ich muss sagen, es war auch für mich sehr überraschend. Normalerweise weiß ich ja so ungefähr, was mich im Verlauf eines Interviews erwartet. Also sonst könnte ich es gar nicht so grob strukturieren und die Fragen formulieren. Aber hier haben wir doch sehr überraschende Verknüpfungen zu dem Thema der genetischen Verarmung, insbesondere auch beim Rehwild. Und ja, da war ich selber überrascht, dass wir auf diesen Punkt gestoßen sind, aber hört selbst. Bevor wir jetzt aber ins Interview einsteigen, da hört ihr noch ein kurzes Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics, dann geht es aber auch schon direkt los mit Frau Ernst. Jagdcast wird euch von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex hat für jede Anwendung die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen findet ihr unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Frau Ernst.
Ja, hallo.
Oder kann ich schon Frau Doktor sagen? Ist das schon durch?
Nee, noch nicht ganz. Ich muss noch verteidigen, aber dann ist es durch. Okay. Aber eingereicht meine Doktorarbeit.
Sehr schön, also fast geschafft.
Genau.
Frau Ernst, die meisten unserer Zuhörer haben wohl ja bisher nichts oder höchstens mal am Rande was von der Chronic Wasting Disease, die ja auch gerne CWD abgekürzt wird, gehört. Von daher wäre es ganz toll, wenn Sie uns zunächst mal beschreiben, um was es sich bei der CWD eigentlich handelt.
Ja, also die CWD oder eben Chronic Wasting Disease, auf Deutsch ist sie auch als chronische Auszehrungskrankheit der Hirschadligen bekannt. Geläufig ist unter anderem auch der Name Zombie Disease. Ich persönlich mag den nicht so gern. Wenn man sich aber dann, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, das klinische Bild anschaut, dann ist es doch ein sehr trefflicher Begriff für die Erkrankung. Ganz generell einmal gehört die Chronic Wasting Disease oder CWD zu den transmissiblen spongiformen Enzephalopathien. Also sie ist damit dann verwandt mehr oder weniger mit den wahrscheinlich ein bisschen bekannteren Erkrankungen wie BSE oder Rinderwahn und Scrapie in kleinen Wiederkäuern, also in Ziegen und Schafen. Die sind deutlich bekanntere TSE. Chronic Wasting Disease selbst wurde das erste Mal in den 1960ern in einem Maultierhirsch in Colorado beschrieben, in einer sogenannten Deer Facility, also in Gehegewildhaltung. Und von dort wurde es dann im Laufe der Jahre immer häufiger beschrieben, dann eben auch in der Wildnis. Und nicht nur in den Maultierhirschen, sondern auch in sehr vielen anderen Hirschspezies. Und das macht CWD auch ein bisschen besonders unter den TSE. Einmal, dass es nicht nur in Tierhaltungen vorkommt, sondern auch in der Wildnis. Und vor allem dann auch, dass es in so einer Vielzahl von Spezies vorkommt. Und in Amerika ist gerade der größte Ausbruch mit der höchsten Prävalenz. Und seit 2016 hat man CWD dann aber auch in Skandinavien feststellen können. Epidemiologische Untersuchungen gehen aber davon aus, oder es ist fast schon bewiesen, dass das, was wir in Skandinavien sehen, eine andere Form von CWD ist als das, was in Nordamerika ist. Also das ist nicht von Nordamerika auf Skandinavien übertragen worden, sondern es sind zwei unterschiedliche Ausbruchsgeschehen.
Na, da haben Sie ja schon fast alle Fragen in zwei Sätzen beantwortet, aber vielleicht gehen wir doch hier und da trotzdem noch mal so ein bisschen in die Tiefe. Sie haben es schon gesagt, ne? Die wird als Zombie-Deer-Disease gerne mal in der Yellow Press in den Staaten bezeichnet. Mhm. Aber was genau macht die CWD denn mit den Tieren?
Also da muss man einmal ein bisschen genauer auf den Erreger eingehen. Der Erreger von diesen TSE ist das Prion-Protein, das ist erstmal ist es ein zelluläres Protein, das membrangebunden vor allem in den neuronalen Geweben vorkommt, also vor allem im zentralen Nervensystem wie Gehirn, Rückenmark. Aus einem bisher unbekannten Grund kann sich dieses zelluläre Priumprotein, kann seine Struktur ändern. Also die 3D-Struktur kann sich quasi umfalten und diese Umfaltung führt dann zu dem sogenannten infektiösen oder pathologischen Priumprotein und das ist das Protein, das dann krank macht. Und dieses pathologische Priumprotein hat die Eigenschaft, eben infektiös zu sein, was bedeutet, dass das quasi mehr oder weniger eine Vorlage bildet für alle anderen zellulären Priumproteine, sich ebenfalls in diese infektiöse Form umzufalten. Und das Problem an diesem infektiösen Protein ist, dass es wahnsinnig stabil ist und vom Körper nicht mehr abgebaut werden kann, was dann wiederum dazu führt, dass es sich eben vor allem im Gehirn ablagert und da diese pathologischen Symptome auslöst, die wir dann sehen. Und das sind diese namensgebenden spongiformen Enzephalopathien. Also das Gehirn löst sich mehr oder weniger schwammartig auf. Und zwischen im Gehirn lagern sich dann eben auch dieses Priumprotein ab, das man dann ganz gut anfärben und im Mikroskop sehen kann.
Und was sehen wir von außen? Also wenn sich das Gehirn sukzessive auflöst, dann sehen wir mit Sicherheit auch äußerlich etwas an den Tieren.
Genau, ja, also da die Krankheit vor allem im Gehirn stattfindet, sehen wir vor allem auch neurologische Symptome, wie schwankender Gang. Viele Tiere fangen auch an, sich im Kreis zu drehen. Man sieht denen auch richtig an, dass sie irgendwann apathisch werden. Und namensgebend eben für die Chronic Wasting Disease ist zusätzlich, dass die Tiere immer weiter abmagern, sie schwinden mehr oder weniger dahin. Und das liegt vor allem eben daran, dass die Neuromotoren nicht mehr richtig funktioniert. Also die Tiere können zwar noch fressen, aber nicht mehr richtig abschlucken. Denen fällt das Futter mehr oder weniger wieder aus dem Maul. Und selbst wenn sie es abschlucken, dann ist aber auch die Innervation vom Pansen und dem Verdauungstrakt gestört, sodass das Futter gar nicht weiter verdaut werden kann, was dann langsam aber sicher eben zu dieser Auszehrung führt, die schon namensgebend für die CWD ist. Und das dauert zwar relativ lange, also die Inkubationszeit von Chronic Wasting Disease ist auch relativ lang. Und dann eben auch die symptomatische Phase ist im Vergleich zu vielen anderen Erkrankungen, gerade Viruserkrankungen, deutlich länger. Und genau, also die wichtigsten Symptome sind eben diese Abmagerung, neurologische Symptome in jeglicher Form. CWD hat ganz, ganz viele Symptome, die man nicht auf ein bestimmtes Symptom runterbrechen kann. Deswegen muss man generell, wenn man kranke Tiere sieht, muss man immer auch an CWD denken, vor allem wenn dann auch neurologische Symptome dazu gehören.
Ja, und weiß man, wie sich die Tiere anstecken?
Also ich spreche jetzt einmal von der nordamerikanischen CWD. Und da ist es so, dass das ist auch sehr besonders unter den TSE für Chronic Wasting Disease, ist, dass eben das CWD-Prion-Protein mit eigentlich allen See- und Exkreten, die man sich vorstellen kann, ausgeschieden wird, also vor allem mit Speichel, Urin, Blut, aber es wird auch im Geweihbast nachgewiesen, dann natürlich durch Kadaver, die in der Wildnis verwesen. Und das führt eben zu einer massiven Kontamination von der Umwelt und durch die Umwelt, die dann eben wieder Weiden für die Tiere darstellt, können die Tiere dann eben wieder das pathologische Priumprotein aufnehmen. Dazu muss man auch noch sagen, dass Priumproteine, gerade die pathologischen, extrem stabil sind und in der Umwelt über mehrere Jahrzehnte beinahe infektiös bleiben können, was dann eben, wenn es einmal in die Umwelt gelangt, zu einer massiven Kontamination der Umwelt führt und so dann quasi diesen Kreislauf schließt, dass sich dann weitere Tiere wieder anstecken können, vor allem über Weiden, über Wasser, in die Tierhaltungen, dann aber eben auch über Tröge und die Umwelt dort, die man in den Tierställen dann findet. Und wenn man dann jetzt einmal zurück nach Europa geht und sich dort das Geschehen anschaut, dann muss man einmal unterscheiden zwischen der CWD, die wir in den Rentieren finden, die der in Nordamerika relativ ähnlich ist. Also auch hier gehen wir von einem infektiösen Geschehen aus. Das bedeutet, dass auch dort die Umwelt kontaminiert wird durch See- und Exkrete, die in die Umwelt gelangen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch noch die CWD in den Rothirschen und in den Elchen. Und da gehen wir derzeit davon aus, dass es eher eine sporadische Erkrankung ist, die vor allem in alten Tieren vorkommt und aber nicht kontagiös ist.
So ein bisschen wie Creutzfeldt-Jakob bei uns Menschen wahrscheinlich, ne?
Genau, ja, vergleichbar.
Wie lange ist denn also die Inkubationszeit? Also ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber gemeint ist die Zeit zwischen dem ersten Kontakt der Tiere, bis wir dann auch als Menschen äußerlich die ersten Anzeichen für eine CWD-Infektion sehen.
Also der Begriff ist richtig, genau. Und da muss man auch wieder sagen, also ganz genau können wir das nicht sagen. Es handelt sich um eine Krankheit in Wildtieren. Die Daten beruhen vor allem auf experimentellen Studien und da ist es natürlich die Beobachtung sehr viel genauer. Aber auch da kann man ungefähr eine Inkubationszeit von 34 Monaten, was extrem lang ist, abschätzen. Und was dazu noch wichtig ist zu sagen, ist, dass sie innerhalb dieser 34 Monate, wo wir noch gar nicht sehen, dass die Tiere krank sind, aber schon Prion-Protein ausscheiden, was wiederum zu dieser massiven Kontamination der Umwelt führt.
Nun haben Sie schon gesagt, in den 1960er Jahren wurde CWD das erste Mal nachgewiesen beim Maultierhirschen in Colorado. Aber wie ist denn seitdem so das Ausbreitungsgeschehen? Also gibt es da gewisse Muster? Wie schnell breitet sich die CWD in Nordamerika aus? Und wie ist der Stand denn in den, ja, 60 Jahre sind es ja roundabout, seitdem eben die CWD zumindest bekannt ist?
Ja, also wir sprechen hier wieder über Nordamerika, da wir von Europa noch nicht ganz so viel wissen, wie schnell sich das ausbreitet. Das sind eben zwei unabhängige Geschehen voneinander. In Nordamerika muss man aber sagen, dass sich die CWD in den letzten Jahren rasant ausgebreitet hat. Also als ich vor 3 Jahren hier am FLI angefangen habe mit meiner Doktorarbeit, waren noch 26 US-Staaten betroffen und 3 kanadische Provinzen. Inzwischen sind es Stand August diesen Jahres 35 US-Staaten und 4 kanadische Provinzen. Dazu muss man aber auch sagen, dass gerade die US-Behörden immer mehr dazu übergehen, viel mehr zu testen. Die amerikanischen Jäger sind auch viel aufmerksamer geworden, was die CWD angeht. Und es bedeutet eben auch, dass sehr viel mehr getestet wird. Und dadurch, dass man mehr testet, findet man auch mehr CWD, was unter anderem auch mit reinspielt in diesen massiven Anstieg der Prävalenz.
Nun gehen die Jäger ja los, um in der Regel Wildbret für den Eigenbedarf zu gewinnen. Gerade in den USA, da darf ja Wildbret nicht gehandelt werden. Also die wollen das essen. Kann ich CWD-infiziertes Wildbret, also wenn der noch nicht im Zombie-Status ist, kann ich das guten Gewissen essen?
Also ich würde immer sagen, dass man die Tiere zuerst testen sollte, um sicher zu sein. Und dann muss man auch dazu sagen, wir können kein hundertprozentiges Ja oder Nein geben. Der aktuelle Wissensstand aus der Wissenschaft ist so, dass CWD sehr wahrscheinlich nicht oder nur sehr gering infektiös für den Menschen ist. Wir können es aber nicht ausschließen, dass CWD tatsächlich eine Zoonose ist. Also ich würde eher davon abraten und erstmal dazu raten, das Tier testen zu lassen. Tierteile. Dafür braucht man am besten ein kleines Stück Gehirn, am besten Kleinhirn oder Hirnstamm und oder noch einen Lymphknoten dazu. Dafür eignen sich vor allem auch die Tiefenhals-Lymphknoten für einen Test.
Okay, gut. Jetzt haben Sie schon gesagt, klar, man testet mehr und findet deshalb auch mehr. Das ist so ein bisschen die Corona-Diskussion. Aber nichtsdestotrotz gab es ja ein Epizentrum. Hat man analysiert, wie sich die CWD aus diesem Epizentrum heraus ausgebreitet hat? Was sind die Faktoren, die Vektoren, die eben diese massive Ausbreitung ja, ermöglicht haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Also der erste Fall war ja tatsächlich in Gehegewild und von dort hat sich das dann wohl auch in die Umwelt verbreitet und so eben auch in die Wildnis. Das war in Colorado und von dort, man sieht immer noch, dass dort die größten Ausbrüche sind, auch in den Nachbarstaaten dort. Vor allem der Mensch ist auch ein wichtiger Faktor, was die Ausbreitung anbetrifft. Dadurch, dass Tiere exportiert wurden, häufig konnte man häufig das in den USA nachweisen, vor allem zwischen den Gehegewildarten und von den Gehegewild gingen dann eigentlich immer auch Fälle in die Wildnis über. Und man sieht das eigentlich sehr häufig, gerade wenn ein neuer Fall in einem Gehege auftritt, dann dauert es relativ kurz nur, bis dann in der umliegenden Umgebung auch Fälle in der Wildnis auftreten. Also der Mensch ist auf jeden Fall eine treibende Kraft. Gerade in der Wildnis gibt es aber auch noch Untersuchungen zu sogenannten Vektoren oder Reservoirwirten. Das sind Tiere, die selbst nicht an CWD erkranken, aber das weiter übertragen können. Und da werden vor allem gerade auch Aasfresser untersucht oder Prädatoren. Und man hat gefunden, dass sie das tatsächlich, also dass die gerade auch Aasfresser auch Nahrung aufnehmen von CWD-Kadavern. Und die Tiere selbst erkranken daran nicht. Man weiß aber bisher nicht ganz genau, ob die Tiere das dann auch wieder ausscheiden. Und also gerade zum Beispiel Aasfresser wie Krähen oder Geier und das so über weitere Distanzen verbreiten. Da ist man gerade noch dabei, das zu untersuchen. Und wie gesagt, also vom Menschen wissen wir, dass er das sehr viel weiter trägt, gerade mit Schuhen, die kontaminiert sind oder auch Fahrzeugen und dann eben von Gehege zu Gehege kann es auch sehr schnell übertragen werden.
Ja, nun treiben wir ja gerade in Deutschland großen Aufwand in ASP-Gebieten, um eben ja, Schuhwerk, Fahrzeuge zu dekontaminieren, die eben aus den Gebieten herausfahren. Macht sowas bei der CWD auch Sinn? Wird sowas mittlerweile gemacht oder kriegt man dieses Protein einfach nicht tot?
Es ist sehr, sehr schwer, das Protein tot zu bekommen und geläufige Desinfektionsmittel, wie man sie für ASP verwenden kann, funktionieren für Prionproteine nicht. Eher im Gegenteil machen zum Beispiel Alkohol und andere geläufige Dekontaminationsmittel Prionproteine sogar noch stabiler. Wir brauchen vor allem hohe Hitze, die man unter normalen Bedingungen gar nicht erreichen kann. Also um Prionproteine wirklich zu dekontaminieren, muss man sie autoklavieren bei 136 Grad für 4 Stunden und 3 Bar Überdruck. Das erreicht man im normalen Haushalt nicht. Also es ist sehr, sehr schwer, Prionproteine kaputt zu bekommen. Was man aber auf jeden Fall machen kann, ist, bevor man, gerade wenn man vielleicht Jagdreisen auch nach Nordamerika oder Skandinavien macht, sein Schuhwerk, bevor man diese Gebiete wieder verlässt, ordentlich sauber macht, einmal abspült oder wenn man ganz sicher gehen will, dann am besten die Schuhe dort lassen und genauso mit Kleidung. Also wenn man Kleidung verschmutzt hat mit zum Beispiel Blut beim Ausnehmen der Tiere, dann am besten die Kleidung vor Ort lassen und nicht mit nach Deutschland bringen.
Ja, das ist auch die Empfehlung. Also wenn Sie sagen, wir brauchen 136 Grad und 3 Bar Druck, dann ist Abspülen, glaube ich, die drittbeste Variante, oder? Also die British Deer Society sagt ja auch, also die im Gegensatz zum Deutschen Jagdverband, von dem ich noch keine Position dazu habe, aber die haben die Gefahr erkannt, dass die CWD nach Großbritannien eingeschleppt wird. Und die sagen, wer unbedingt dorthin reisen muss, der sollte unbedingt seine Kleidung dort lassen. Der sollte sich Equipment vor Ort leihen und den Rest dort lassen, weil man das Zeugs einfach nicht totkriegt und ansonsten früher oder später nach Großbritannien einschleppt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die British Deer Society vielleicht noch ein bisschen strenger ist. Sie haben natürlich auch den Vorteil, dass sie auf einer Insel leben und so auch verhindern können, dass Tiere dorthin gelangen. Also Inseln haben immer einen kleinen Vorteil, was Schutz vor der Einschleppung von Tierseuchen betrifft, aber das sind auf jeden Fall sehr strenge Maßnahmen. Ich kann die so nur befürworten, wenn die Kleidung sauber ist und man aber auch darauf achtet, dass man nicht in CWD-Ausbruchsgebiete geht, kann man vielleicht auch davon absehen, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Empfehlung und vor allem in dem Fall, dass man in CWD-Gebieten war und seine Kleidung und Schuhe kontaminiert hat, würde ich absolut empfehlen, das dort zu lassen.
Ja, ich finde es wichtig, das in dieser Klarheit zu sagen, weil wenn die CWD einmal nach Europa, also ich sage jetzt mal so Kontinentaleuropa, in Schweden und Norwegen und Finnland haben wir ja die zwei Varianten schon gehabt, aber die verändert das Geschehen, den Umgang mit den Wildtieren doch drastisch, oder?
Ja, also es gibt auf jeden Fall auch mehrere EU-Richtlinien und zum Beispiel es gibt auf jeden Fall ein Verbringungsverbot für Tiere aus den Gebieten und auch aus den Ländern, in denen CWD aktuell auftritt in Europa. Zusätzlich muss man auch noch sagen, dass es auch ein Einfuhrverbot für Urinlockstoffe, die häufig in der Jagd verwendet werden, aus CWD-Ausbruchsgebieten gibt. Also man darf weder Urinlockstoffe aus den USA noch aus Norwegen in die EU einführen. Und da sollte man sich auch dringend dran halten.
Ja, bitte, bitte. Und nicht illegal in der Tasche mitnehmen. Das ist eine ganz heikle Geschichte. Aber, also es sieht jetzt alles sehr düster aus, Doom and Gloom. Aber es gibt ja so ein bisschen Hoffnung. Und wenn ich richtig liege, dann hat man ja, Sie haben vorhin die Scrapie, der Schafe, genannt. Da hat man ja im Kampf gegen diese Prionenerkrankung durchaus schon erste Erfolge erzielt, oder?
Genau, also man konnte tatsächlich Scrapie-Ausbrüche ziemlich radikal eindämmen, indem man einen sogenannten Genotypen gefunden hat. Also es gibt eine genetische Empfänglichkeit oder sogar Resistenz für einige TSE und die hat man sich gerade bei Schafen und Ziegen bezüglich Scrapie zu Nutzen gemacht und für Schafe ein Zuchtprogramm erlassen, das vorsieht, dass man vor allem resistente Schafe züchtet von einem bestimmten Genotyp. Und das hat natürlich zu einem drastischen Rückgang der Scrapie-Prävalenz geführt, vor allem in den Staaten, die sehr, sehr konsequent sich an dieses Zuchtprogramm halten. In anderen Staaten, in denen man sich weniger streng an dieses Programm hält, sieht man auch häufiger wieder Scrapie-Ausbrüche. Aber dennoch ist die Prävalenz deutlich runtergegangen. Und genau das ist eben auch die Hoffnung jetzt für CWD und die Hirscharten, die in Europa heimisch sind. Man muss aber auch dazu sagen, dass es sich bei den Hirscharten um mehrere verschiedene Spezies handelt und es immer speziesspezifische Genetiken gibt, die man dann wieder beachten muss.
Ja, ich würde aber ganz gerne noch einmal wirklich verstehen, was bei den Schafen passiert ist. Also hat man jetzt geguckt bei den Schafen, welche Tiere so eine Scrapie-Infektion überlebt haben oder gar nicht krank wurden, obwohl sie neben ihren Artgenossen standen, die kläglich verendet sind, und dann weiter mit diesen gezüchtet, oder wie ist man da vorgegangen?
Genau, also vor allem auch durch genetische Studien, aber auch experimentelle Studien konnte man dann für Schafe so fünf Klassen unterscheiden, also fünf Genotypen. Und in der Kategorie 1 ist dann der Genotyp, der resistent gegenüber klassischer Scrapie ist. Und dann Richtung Kategorie 5 werden dann die Genotypen immer weniger resistent. Und man züchtet dann natürlich auf Schafe, die von den ersten beiden Kategorien sind, die entweder resistent gegen Scrapie sind oder sehr, sehr resistent gegen.
Okay, und jetzt haben Sie unterschieden zwischen Ländern, die das konsequent machen, und Ländern, die das so ein bisschen schleifen lassen. Zu welcher Kategorie gehören wir denn in Deutschland?
Zu der konsequenten Kategorie.
Okay, sehr schön. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ja, Sie haben schon gesagt, wir haben nicht nur eine Hirschart, wir haben mehrere Spezies, die da draußen rumlaufen. Ne, Rehwild, Rotwild, Dammwild, wir haben hier und da Siegerwild. Teilweise gibt es auch noch den Muntjac, der hier mit rumläuft. Und jetzt haben Sie sich dieses Portfolio in Europa heimischen Hirscharten angeschaut, oder was war der Scope Ihres Projektes?
Genau, also der Fokus der Hirscharten lag auf der Hirscharten, die in Deutschland vorkommen und dabei haben wir uns vor allem auf Reh- und Rotwild, aber auch auf Siegerwild fokussiert. Das Dammwild haben wir bewusst rausgelassen. Da wurde der Genotyp schon mehrfach untersucht. Man sieht beim Dammwild, dass es ein sehr, sehr konserviertes Gen ist und man hat bisher beim Dammwild keine einzige Mutation gefunden. Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass wir davon ausgehen, dass dieser Genotyp, der beim Dammwild auftritt, sehr wahrscheinlich extrem resistent gegen CWD ist. Man hat auch schon experimentelle Studien durchgeführt beim Dammwild und die Tiere waren nur nach intrazerebraler Inokulation, also nur nachdem man die Tiere direkt ins Gehirn infiziert hat, krank, also die Tiere sind nur dann krank geworden und auch dann nach sehr, sehr viel längeren Inkubationszeiten, als man es von anderen Tierarten kennt. Und andere Studien berichten davon, dass man Dammhirsche mit anderen Weißwedelhirschen, die auch an CWD erkranken oder mit erkrankten CWD, an CWD erkrankten Weißwedelhirschen auf eine Weide gestellt hat und da sind die Dammhirsche gesund geblieben, während die Weißwedelhirsche nach und nach an CWD gestorben sind. Also man geht tatsächlich davon aus, dass Dammwild sehr resistent gegen CWD ist. Deswegen haben wir sie bewusst aus dieser Studie rausgelassen.
Okay. Und was war jetzt, also damit wir das nochmal in aller Klarheit verstehen, was war jetzt Ihr Ansinnen? Also Sie haben jetzt Proben genommen von diesen drei hirschartigen, Rotwild, Siegerwild und Rehwild. Und was war Ihr Ziel?
Genau, das Ziel war erst einmal, also die Fragestellung war, kann unser einheimisches Wild auch an CWD erkranken? Und dafür müssen wir erstmal wissen, welche Genotypen vorkommen. Und in einem zweiten Schritt, der läuft aber gerade erst noch an, wollen wir dann feststellen, ob die Genotypen, die wir gefunden haben, dann auch Hinweise auf Resistenzen gegen CWD bieten. Und in diesem ersten Schritt ging es eben erstmal darum, die Genotypen, die in Deutschland vorkommen, zu finden und in welchen Prävalenzen diese Genotypen vorkommen.
Und wie sind Sie dabei vorgegangen? Also Sie sprachen jetzt von Deutschland, gut, global gesehen ein kleines Land, aber wenn man denn solche Projekte durchführt, auf einmal doch recht groß. Ja, wie sind Sie dabei vorgegangen, sich da einen Überblick zu verschaffen?
Also zunächst einmal mussten wir Proben aus ganz Deutschland sammeln. Dafür hatten wir auch sehr viele Probenaufrufe unter der Jägerschaft und vor allem auch unter den Forstwirten verbreitet. Und so konnten wir mit sehr vielen Forstämtern und Jagdverbänden kooperieren und dann in der Jagdsaison 2021/22 über 3000 Proben nehmen. Und von diesen 3000 Proben haben wir dann einen stichprobenartigen Pool ausgesucht, um jede Region in Deutschland abdecken zu können, beziehungsweise jede Region, in der dann die entsprechenden Tierarten vorkommen. Und dann haben wir uns eben entschieden, dann pro Region in einem ersten Schritt 25 Tiere zu untersuchen und kamen so dann nach dem ersten Schritt auf über 300 Sequenzen von Rehen. Also Sequenzen sind dann immer die Genabschnitte, die wir untersucht haben. Beim Rotwild hatten wir über 250 Proben und dann hatten wir, von Siegerwild hatten wir nicht sehr viele Einsendungen. Da haben wir dann insgesamt am Ende 39 Genotypen untersucht, beziehungsweise 39 Sequenzen untersucht. Und genau, in einem zweiten Schritt haben wir uns dann entschieden, nur noch Rotwild weiter zu sequenzieren oder zu untersuchen, weil wir auch beim Reh nur sehr, sehr geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Tieren gefunden haben. Und am Ende haben wir dann insgesamt 911 Sequenzen von diesen drei Tierarten und weil wir sie eingesandt bekommen haben, auch noch 8 Dammwild untersucht.
Okay.
Und auch, genau, das Dammwild entspricht genau dem, was ich vorhin gerade erzählt habe. Die sehen alle gleich aus für diesen Genotyp, der sehr wahrscheinlich resistent ist.
Ja. Was bedeutet das denn beim Rehwild? Also ich habe das so verstanden, das Rehwild ist empfänglich für die CWD, erkrankt daran. Jetzt haben wir aber beim Rehwild eine sehr geringe Varianz, was diese Genetik angeht. Heißt das, dass alles Rehwild in Deutschland sehr wahrscheinlich an CWD erkranken würde?
Genau, also ich muss einmal noch dazu sagen, wir wissen nicht zu 100%, ob Rehe an CWD erkranken oder nicht. Bisher gab es dazu keine Untersuchungen, weil Rehe in Nordamerika nicht vorkommen. Und deswegen hat man das nicht weiter untersucht. Wir gehen aber davon aus, dass Rehe erkranken, weil sie sehr, sehr ähnlichen Genotypen zu dem, was wir im Rotwild finden, haben. Und von Rotwild wissen wir, dass es erkranken kann. Rehe sind sehr konserviert. Man kann das auf so einen genannten genetischen Flaschenhals zurückführen. Wenn man sich einmal so ein bisschen die Historie der Rehpopulationen in Deutschland und auch in ganz Europa anschaut, dann sieht man, dass die Tiere nie so häufig vorkamen, wie sie jetzt heute vorkommen. Und man sieht auch, dass sie vor circa 150 Jahren eben durch diesen genetischen Flaschenhals gegangen sind. Die wurden beinahe ausgerottet durch Änderungen im Jagdrecht, dadurch, dass sie dann auch für den Niederadel freigegeben wurden und letztendlich dann für die gesamte Bevölkerung, dass sie da dann bejagt werden durften. Und dann auch durch die Kriege in den letzten Jahrhunderten wurden die Rehe dann so stark gejagt, dass sie beinahe ausgestorben sind, was dann eben zu diesem genetischen Flaschenhals geführt hat. Und das ist unsere Erklärung für diese sogenannte Homozygotie, also diese das einheitliche Aussehen der Rehe.
Ja, und das ist super spannend, dass Sie das sagen, weil so es kann sich fast kein Mensch vorstellen, dass wir eben auch eine genetische Verarmung beim Rehwild haben. Aber es ist so schön, dass Sie das jetzt bestätigen aus diesem anderen Blickwinkel, weil es ist tatsächlich so, dass nach der Revolution 1848 eben viele Schalenwildarten in Mitteleuropa nahezu komplett ausgerottet worden. Und dazu gehört auch das Rehwild. Und da sieht man eben hier eben wieder einen Effekt der genetischen Verarmung. Ne?
Für diesen Genabschnitt trifft das auf jeden Fall zu, dass es genetisch verarmt ist. Für den Rest des Genoms von Rehen kann ich persönlich tatsächlich nicht.
Ja, nee, natürlich nicht. Sie haben ja ganz konkret jetzt auf die CWD geguckt. Also bei genetischen Analysen wird ja oft auf Loki geschaut. Haben Sie ganz konkrete Loki sich angeschaut oder wie sind Sie da vorgegangen?
Genau, wir haben uns ein bestimmtes Gen angeschaut, das ist das sogenannte Prion-Protein-Gen. Von da haben wir uns dann den Open Reading Frame, also den offenen Leserahmen, der quasi dann für das zelluläre Prion-Protein kodiert, angeschaut und darauf erkennt man dann eben, wie am Ende dieses zelluläre Prion-Protein aussieht, wenn es prozessiert ist. Und wir haben in den Rehen eben nur einen Genotyp gefunden, also nur eine Variante von diesem zellulären Prion-Protein. Und wir haben von diesen über 300 Tieren, die wir untersucht haben, in 5 Tieren eine stille Mutation gefunden. Das bedeutet, dass quasi eine Base ausgetauscht wurde in der DNA. Und das führt zu einer stillen Mutation. Das weist auf jeden Fall darauf hin, dass was passiert und dass es dennoch, wenn auch sehr, sehr gering, eine Varianz in Rehen gibt. Wir haben die Untersuchungen dann auch mit unseren Partnern besprochen, die ähnliche Untersuchungen, wie wir in Deutschland und ganz Europa durchgeführt haben. Auch die haben solche stillen Mutationen gefunden an anderen Stellen als wir. Und also es gibt Hoffnung, es gibt Hinweise darauf, dass sich die Rehe durchaus erholen können, aber das wird ein sehr, sehr langsamer Prozess sein. Trotzdem gibt es Hoffnung. Also man darf schwarz sehen.
Ja, gut, gäbe es keine Hoffnung, hätten wir längst aufgegeben. Ne? Aber wie schaut das Ganze denn bei den sehr eng Verwandten und von einigen Taxonomen werden sie auch immer wieder als eine Art bezeichnet? Cervus elaphus und Cervus nippon, unser Sika-Wild und unser Rotwild. Auch wenn sie sehr äußerlich sehr unterschiedlich wirken, halten sich diese Diskussionen hinsichtlich der Artzuordnung immer hartnäckig. Wie schaut es denn bei den beiden aus?
Genau, ich würde einmal mit dem Sika-Wild anfangen. Das kann man relativ schnell abhandeln. Auch da, also wir haben eine sehr, sehr geringe Anzahl an Tieren untersucht, deswegen kann man das nur sehr eingeschränkt sagen, was wir gefunden haben. In den wildlebenden Sika, die wir gefunden haben, haben wir auch nur den Wildtyp gefunden. Der entspricht demselben Wildtyp wie der im Rotwild. Und da haben wir dann aber habitatsbezogen. In dem bayerischen Habitat haben wir auch eine stille Mutation, ähnlich wie die im Reh gefunden, nur in anderen Positionen. Die haben wir in den anderen Habitaten aus Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen nicht gesehen. Und dann hatten wir auch noch eine kleine Population an Sika-Wild aus einem Gehege auch in Bayern gefunden. Und dort hatten 2 Tiere einen Polymorphismus, der so auch im Rotwild vorkommt. Wir sind uns aber nicht 100% sicher, dass das reines Sika-Wild ist, weil für Europa, für reines Sika-Wild bisher keine Polymorphismen beschrieben wurden. Die sind aber ja auch sehr, sehr bekannt und kommen ja auch in der Wildbahn in Südkorea vor. Und Dort sieht man aber diesen Genotypen, den wir im Gehegewild gefunden haben, auch relativ häufig. Also es gibt Varianz in Zika-Wild, aber in Europa haben wir bisher nur sehr, sehr wenig Varianz gefunden.
Ja, nun muss man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es in Europa nahezu kein reines Zika-Wild gibt, ne? Also die sind ja exportiert worden. Also verschiedenste Zika-Spezies haben sich oft schon in den Exportgehegen in Asien miteinander verpaart. Und sie sind dann eben auch in den Importgattern, da gibt es gerade aus Irland eben Nachweise, da sind die dann eben alle in ein riesengroßes Gatter gekommen, zusammen mit Rotwild ganz oft. Und da haben die sich eben auch schon hybridisiert seinerzeit, schon weit zurück im 19. Jahrhundert. Also es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das Zika-Wild, was hier heute als solches bezeichnet wird, oft nur noch phänotypisch Zika-Wild ist und in Wirklichkeit Hybride aus verschiedensten Arten. Ne?
Okay, das ist sehr interessant. Das wusste ich so noch nicht.
Ja, okay, aber Sie sprachen jetzt von dem Polymorphismus, ne? Habe ich das richtig gesagt?
Genau, Polymorphismus. Also das ist quasi ein Austausch einer Aminosäure an einer bestimmten Stelle. Das ist nichts Schlechtes, also das muss man nicht negativ oder positiv werten. Das passiert manchmal einfach, dass eine Aminosäure ausgetauscht wird und dadurch kann sich dann eben diese 3D-Struktur dieses zellulären Prion-Proteins verändern. Und das kann in für uns hoffentlich guten Fällen dann auch dazu führen, dass sich dann diese neue 3D-Struktur nicht mehr in dieses pathologische Prion-Protein umfalten kann, weil das stereoisometrisch nicht mehr funktioniert. Also quasi die 3D-Strukturierung ist so stabil in diesem zellulären Protein mit neuen Polymorphismen, also Aminosäure austauschen, dass sich das nicht mehr in das Pathologische umfalten kann.
Ja, aber dann ist es doch, Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort falle, aber dann ist es doch das genaue Gegenteil von etwas Negativem, dann ist das doch genau der Hoffnungsschimmer, nach dem Sie gesucht haben, oder?
Genau, das ist unser Hoffnungsschimmer. Dazu muss man aber auch sagen, es funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Also es kann auch Aminosäureaustausche geben, die dann dazu führen, dass es sich leichter umfalten lässt. Deswegen ist es weder positiv noch negativ. Aber wir hoffen natürlich auf diese, in Anführungsstrichen, positiven Polymorphismen, die eine gehobene Resistenz gegen CWD bieten. Und dafür müssen wir aber erstmal eben untersuchen, worüber wir gerade auch sprechen, welche Polymorphismen es überhaupt gibt.
Ja, und das haben Sie jetzt ja festgestellt, oder? Das ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen, richtig?
Genau, genau. Wir wissen jetzt, über Rotwild hatten wir noch gar nicht gesprochen. Das kann ich auch einmal kurz zusammenfassen. Rotwild ist ziemlich variabel. Da haben wir mehrere verschiedene Genotypen gefunden. Also Genotypen bilden sich immer dann aus diesen Polymorphismen, die wir gefunden haben. Und im Rotwild haben wir Polymorphismen an drei Stellen in diesem Genabschnitt, den wir angeschaut haben, gefunden.
Lässt sich das regional zuordnen oder sind die bunt verteilt?
Teils, teils. Also tatsächlich haben wir regionale Unterschiede gefunden. Wir haben auch einen neuen, ich würde es nicht als Polymorphismus bezeichnen, weil sich keine Aminosäure verändert hat, sondern wir haben eine neue Variante gefunden. Und dort fehlt quasi ein Stück von diesem Protein, das nennt man auch Deletion in der Genetik. Und also 24 Basen wurden aus diesem Genstück, das wir untersucht haben, rausgeschnitten mehr oder weniger oder sind verloren gegangen. Und das wurde bisher tatsächlich nicht für Rotwild beschrieben. Unsere Kollegen in Frankreich haben das auch gefunden und dadurch haben wir dann beschlossen, auch noch einmal uns die geografische Verteilung anzuschauen und haben tatsächlich herausgefunden, dass Tiere eben mit dieser Deletion eigentlich nur im Westen von Deutschland vorkommen und dann sehr, sehr nah an der französischen Grenze und auch an der Grenze zu Belgien und Luxemburg. Und unsere Kollegen in Frankreich haben ziemlich genau das Gleiche herausgefunden. Also sie haben dann das Pendant dazu auf der französischen Seite an der Grenze zu Deutschland gefunden. Und dann hatten wir noch einen anderen Genotypen gefunden oder Polymorphismus, der so erstmals in Tschechien beschrieben wurde und passenderweise haben wir diesen Polymorphismus fast ausschließlich an der tschechischen Grenze gefunden.
Interessant. Da würde mich brennend interessieren, wie das eben zu der Wiederausbreitung, der Wiederbesiedlung Europas nach der letzten Eiszeit passt, ob es da gewisse Parallelen gibt, weil das die Rohwildpopulationen haben sich ja auf die Iberische Halbinsel, auf dem Balkan und in den Südosten Europas zurückgezogen, ob man da eben Parallelen sehen kann, ja.
Ja, kann man tatsächlich sehen. Also unsere Kollegen in Frankreich haben das untersucht und ich habe das auch wieder aufgegriffen im Rahmen meiner Doktorarbeit. Und man kann diese genetischen Cluster oder diese PRNP-Cluster, wie wir sie nennen, kann man dann tatsächlich auch diesen, es gibt ja 5 verschiedene Linien von Rotwild und denen kann man die zuordnen. Also es passt.
Ja, ist total spannend. Das ist für mich, also oft weiß ich ja, was mich in so einem Interview erwartet, sonst könnte ich die Fragen gar nicht vorbereiten, aber diesen Aspekt hätte ich gar nicht erwartet, dass wir hier eben diese Parallelen zu den anderen Themen sehen. Ja, super spannend. Aber gut, jetzt sehen wir, dass wir beim Rotwild, wenn ich sie richtig verstehe, gibt es auch Hoffnung, weil wir eben nicht nur einen Typ haben, dass da durchaus auch ein Typ darunter sein könnte, der weniger empfänglich oder gar resistent gegen CWD ist. Stimmt das?
Ja, also wir sind tatsächlich noch nicht so weit. Die Untersuchungen zu diesen einzelnen Polymorphismen, die wir gefunden haben, laufen gerade noch. Zu dem einen Polymorphismus, der am häufigsten vorkommt, muss man leider sagen, dass er sehr, sehr wahrscheinlich keine Resistenz gegen CWD bietet, sondern eher im Gegenteil relativ empfänglich für CWD ist. Ein anderer Genotyp oder ein anderer Polymorphismus am Codon 98, der ist derzeit noch unter Untersuchung. Der ist gerade für uns sehr, sehr spannend, weil wir in anderen Tierarten, wie zum Beispiel dem Weißwedelhirsch, an sehr, sehr ähnlicher Stelle, und zwar an den Codons 95 und 96, Polymorphismen haben, die einen Einfluss auf die CWD-Empfänglichkeit haben. Und deswegen ist der Codon oder das Codon für uns, das wir in Rotwild gefunden haben, also Stelle 98, sehr, sehr spannend und wird gerade ziemlich genau untersucht.
Mhm. Gut, das ist doch wenigstens etwas.
Genau, also gibt auf jeden Fall Hoffnung. Ja,
aber gut, jetzt sind Sie zwar mit dem wesentlichen Thema durch, Sie haben Ihre Dissertation eingereicht, und es geht aber weiter. Sie arbeiten weiterhin an diesem Thema.
Ja, genau. Also es gibt zu diesem genetischen Projekt gibt es jetzt ein Nachfolgeprojekt, das läuft gerade an. Wir sind gerade auch dabei, wieder die Jäger zu akquirieren. Und zwar soll es in den nächsten 2 Jahren darum gehen, einmal den Gesundheitsstatus der Tiere in Deutschland repräsentativ für ganz Europa abzurufen. Das bedeutet, dass wir wieder Probenmaterial benötigen und diesmal untersuchen wir nicht die Genetik von diesem Probenmaterial, sondern untersuchen direkt auf CWD. Und dafür brauchen wir diesmal dann Proben vor allem von Gehirn, am besten Kleinhirn oder Stammhirn und wenn dazu passend möglich, sogar gerne auch einen tiefen Halslymphknoten. Und wir untersuchen das dann in den nächsten 2 Jahren auf CWD, um so einmal den Status in Deutschland abrufen zu können.
Okay, also das wäre schön, wenn Sie das nochmal ein bisschen langsamer erklären, dass wir wirklich verstehen. Sie haben sprachen vom Gesundheitsstatus und von CWD. Also gucken Sie jetzt wirklich, also Sie gucken jetzt in den nächsten 2 Jahren, gibt es bereits CWD in Deutschland oder?
Genau, ja. Genau, und dafür brauchen wir eben Probenmaterial, vor allem von Rehwild, Rotwild und Sikawild, so wie bei der letzten Studie eben auch. Und für unseren Schnelltest eignen sich nur gewisse Proben. Das sind dann eben vor allem Gehirnmaterial. Da reicht es für uns schon, wenn wir das oberste Stück vom Rückenmark bekommen, gerne auch Kleinhirn dazu. Und dazu passen dann eben auch immer die tiefen Halslymphknoten, weil wir diese beiden Organe für unseren Test auf CWD dann verwenden können. Muskelproben funktionieren leider nicht.
Okay, ja, dazu werden wir auch in der nächsten Edelwildausgabe ein bisschen was schreiben und nochmal auch abdrucken, wie die Proben genommen werden. Jetzt suchen Sie ja unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild nach Probenmaterial, aber Man sieht ja auch dann und wann mal stark abgekommene Tiere, die apathisch umherziehen, dastehen. Was sollte ich denn machen, wenn ich auf so ein Tier treffe? Einfach erlegen und verscharren oder wäre es vielleicht sinnvoller, da anders vorzugehen?
Bitte nicht erlegen und verscharren. Also ich denke, erlegen ist aus Tierschutzgründen immer sinnvoll. Dann bitte die Tiere aber mitnehmen. Es ist tatsächlich erstmal egal, welche Erkrankung das ist. Es ist immer schlecht, kranke Tiere, von denen man nicht weiß, welche Erkrankung das haben, sie haben, in der Umwelt zu vergraben, weil es gerade auch im Fall von CWD eben dadurch zu dieser massiven Umweltkontamination kommt. Das gilt aber auch für viele andere infektiöse Erkrankungen, die zwar nicht ganz so lange infektiös bleiben in der Umwelt, aber dennoch kann das zu einer Umweltkontamination führen. Die Landesuntersuchungsämter in Deutschland sind auch darauf geschult, die können auch Untersuchungen für CWD durchführen. Also wenn sie kranke Tiere finden, die in dieses Spektrum der CWD-Erkrankung passen, dann gerne einmal eine Probe nehmen und zu den Landesuntersuchungsämtern schicken und untersuchen lassen. Sicher ist sicher und eben gerade diese Tiere, die krank sind, sind besonders interessant für unsere Studie.
Also ich kann es tatsächlich nur für Schleswig-Holstein sagen, aber hier könnt ihr kostenlos eben auffällige Stücke ins Landeslabor bringen und dort eben die Todesursache abklären lassen, beziehungsweise dem Krankheitsgeschehen, wenn die Stücken eben abgefangen oder ja, per Schuss eben erlöst wurden, dann ist die Todesursache natürlich klar, aber dann geht es eben darum, was da ursächlich für die Auffälligkeiten war. Das kostet, soweit ich weiß, zumindest in Schleswig-Holstein nichts und ist eben extrem wertvoll. Also solche Auffälligkeiten, wenn wir die eben einfach ja, auf den Luderplatz packen oder vergraben, dann kann es durchaus sein, dass man eben den Ausbruch einer sehr dramatischen Krankheit gar nicht mitkriegt und viel zu spät erst darauf reagieren kann, ne?
Genau, und ich kann hier noch ergänzen, eine Untersuchung auf CWD ist in allen Landeslaboren kostenlos.
Ja, perfekt. Also, Frau Ernst, haben wir irgendetwas vergessen, was unbedingt noch erwähnt werden sollte?
Also ich glaube, das Wichtigste habe ich erzählt. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie sich gerne bei uns, entweder bei mir oder bei Frau Fast melden, wenn Sie Fragen rund um die CWD haben. Wir sind auch immer bereit dazu, Fortbildungsveranstaltungen in Form von Webinaren zu geben. Und wenn Sie sonstige Fragen rund um CWD haben, gerne einfach melden und lieber einmal zu viel fragen als einmal zu wenig.
Ja, definitiv. Klasse. Ja, dann die Webinare kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Ich glaube, wir hatten in Schleswig-Holstein schon drei, ne? Hatten wir schon drei?
Ich glaube, beim ersten war ich auch als Zuhörerin dabei. Da habe ich gerade erst mein Studium beendet, aber die letzten beiden habe ich gehalten, ja.
Ja, genau. Hatten wir insgesamt drei Stück. Also die sind sehr, sehr lehrreich. Und ja, wie gesagt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Frau Ernst, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns diese ja doch echt komplizierte Materie so anschaulich dargelegt haben. Also es war sehr spannend. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne und auch vielen Dank fürs Publikmachen unseres Forschungsthemas. Wir sprechen da total gerne drüber und uns ist es auch sehr, sehr wichtig, dass CWD im Hinterkopf von der Jägerschaft bleibt, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.
Ja, das liegt in unser aller Interesse und deshalb finde ich, sollten wir das auch eben nach Kräften streuen, das Wissen über solche Dinge. Also großartig, dass Sie sich da so engagieren. Ja, dann bis bald, würde ich sagen.
Ja, bis bald. Dankeschön.
Ja, ihr Lieben, ich denke, uns allen raucht der Kopf, obwohl Frau Ernst das ja dankenswerterweise, ich sage immer, vorstands- und kindgerecht erklärt hat. In Wirklichkeit ist die Materie natürlich noch viel komplizierter. Aber gut, für heute wollen wir es jetzt dabei belassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.